Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 216. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Diesmal führt mich die Reise an den Kaiserstuhl, in eine Landschaft, die wie ein Mosaik aus Sonne, Wärme und Vielfalt wirkt. Zwischen alten Trockenmauern, jungen Reben und den Stimmen der Natur begegnet man hier Winzern, die mit beiden Beinen auf der Erde stehen und trotzdem neugierig nach vorne denken. Einer von ihnen ist Martin Schmidt. Er ist in Eichstätten aufgewachsen, mitten im Rebenmeer und leitet heute gleich zwei Weingüter. Das elterliche Weingut Schmidt, gegründet von seinem Vater in den 1980er Jahren als einer der ersten Biobetriebe der Region, und das traditionsreiche Weingut Kiefer, das er 2008 übernahm und seither gemeinsam mit seiner Frau Helen Schritt für Schritt erneuert hat. Martin steht für einen unaufgeregten, modernen Weinbau, bodenständig, reflektiert, verantwortungsbewusst. Er spricht mit mir im Podcast über die Herausforderungen einer ganzen Region, über 170 Vertragswinzer, die mit ihm zusammenarbeiten, über Gemeinschaft, über Wandel und über Piwi-Reben, die für ihn mehr sind als ein technisches Werkzeug. Sie sind ein Bekenntnis zur Zukunft, sagt er. In diesem Gespräch geht es um Herkunft und Verantwortung, um die Kunst, alte Strukturen zu bewahren und Neues zu wagen. Und darum, wie man Wein neu denken kann, ohne die Wurzeln zu verlieren. Also, freut euch auf eine weitere Episode von Genuss im Bus. Freut euch auf den Kaiserschüler Winzer Martin Schmidt. Los geht's. Lieber Martin, ich freue mich, dich heute hier bei Genuss im Bus dabei zu haben und rufe dir zu, herzlich willkommen.
Ja, Wolfgang, vielen Dank. Mich freut es auch, mit dir mal über das zu reden, was ich so die ganze Zeit mache.
Ja, das ist mal ganz schön, sich mal hinzusetzen und durch mich vielleicht motiviert, über die ein oder andere Frage nochmal aus einer anderen Perspektive nachzudenken. Martin, deine Heimat ist der Kaiserstuhl. Und wenn du morgens aus dem Fenster schaust, versetz dich mal in die Situation. Was erzählt dir der Kaiserstuhl über dich selbst?
Du musst wissen, unser Schlafzimmer ist ganz oben im Weingut und da habe ich einen Blick auf die Eichelspitze und auch so die obersten Weinberge. Habe ich extra gemacht, weil früher haben wir ein Stockwerk tiefer gewohnt und da haben wir das nicht gesehen. Und ich mache jeden Morgen das Rollo auf und gucke mir das erstmal an. Ich kann es gar nicht so beschreiben, wie es ist, aber sagen wir, mein ganzer Werdegang hat eigentlich mit dem Kaiserstuhl zu tun. Ich würde jetzt nicht sagen, ich liebe den oder so, aber es ist einfach die Heimat oder es ist für mich so ein Kleinod, wo ich ein Stück beitragen kann, dass der erhalten bleibt.
Wie würdest du denn diesen Kaiserstuhl jemandem beschreiben, der ihn noch nicht kennt, so mit all seiner Topografie, mit seiner Wärme, vielleicht auch der Mentalität der Menschen?
Also das Besondere ist, es ist eigentlich eine Mini-Insel in der Oberrheinebene, die aber so eine Vielfalt an Lebensräumen bietet, was man gar nicht vermutet. Und für mich ist das Faszinierendste eben das Kleinräumige, wie abwechslungsreich es bei uns ist, wie innerhalb von 5 oder 50 Meter die Bedingungen sich komplett ändern. Ist historisch gewachsen, ne? Wir hatten Realteilung, deshalb haben wir halt so kleine Strukturen, auch wenn wir nachher auf meinen Betrieb zu sprechen kommen, nicht die viele Winzer, die da arbeiten, das macht es einfach besonders. Und in Eichstätten ist auch so eine gewisse Weitläufigkeit gegeben. Also wir haben so langgezogene Täler mit Gemüsebau, deshalb sind wir auch Wein- und Gemüsedorf. Und das macht so der Reiz aus. Aber das Besondere ist eben diese Kleinparzelliertheit und die unglaubliche Vielfalt.
Und was hat der Kaiserstuhl zu bieten für Menschen, die sagen, ach, ich suche mal nach einer Alternative für so einen Kurzurlaub, für einen Wochenendtrip. Was ist das Besondere in dieser Hinsicht?
Da würde ich eben, wir sind kein Touri-Hotspot, ne? Da gibt es den Europapark bei uns. Den Kaiserstuhl muss man auch so mit Bedacht nehmen, ne? Weil es ist nicht vordergründig. Und klar, man muss auch mit den Menschen ins Gespräch kommen. Und meiner Meinung nach muss man es auch erlaufen oder maximal mit dem Fahrrad. Ja, dafür ist es zu klein, dass man da einfach durchfährt. Bei meinen Eltern habe ich zwei Ferienwohnungen und da haben wir ganz viele Wiederholungstäter, die einfach nur genau das suchen. Also da braucht man gar nicht viel.
Ja, ich selbst bin schon mehrmals im Kaiserstuhl gewandert und das hat mir immer sehr viel Freude gemacht. Und dann ist das ja auch ein kulinarischer Hotspot. Da gibt es eine Reihe von sehr, sehr guten Restaurants, auf Sternenniveau eins, aber auch unten drunter, die viel Freude machen. Also das so alle 2, 3 Jahre muss ich da mal 2, 3 Tage hin.
Ja, wunderbar. Das müsste eigentlich jeder so machen. Gut, ich meine, das ist auch was von Baden halt, dass wir das Essen also sehr gute Essen mit gutem Wein eben verbinden. Das merke ich auch, ja, egal was wir tun, jetzt ist gerade die Lese vorbei, da haben wir immer Studenten, die uns da helfen, weil wir es sehr nah haben nach Freiburg. Und die sind dann auch halt begeistert, wie bei uns so die Kulinarik stattfindet, ne?
Absolut. Hat sich denn dein Blick auf diese Landschaft, auf den Kaiserstuhl im Laufe der Jahre verändert?
Oder wenn man rausgeht, sage ich mal, dann erkennt man noch mal mehr, wie faszinierend die Heimat ist. Ja, und ich habe auch kürzlich mit anderen Kollegen unterhalten oder Freunde, wo denn ihr Kaiserstuhlgefühl anfängt. Weil wenn man von der Autobahn kommt, gibt es so verschiedene Blickwinkel und ich habe so ein Ding, wenn man von der Autobahn kommt und dann hat man genauso Eichstätten vor sich im Panorama, so das ist da. Geht bei mir das Herz auf, da freue ich mich eigentlich schon, wenn ich in Urlaub gehe, wenn ich da wieder hinfahre. Ja.
Also, der Kaiserstuhl ist deine Heimat, ein Teil deiner Identität. Ist da auch in irgendeiner Hinsicht Verantwortung mit verbunden, die du empfindest?
Ja, sehr viel. Also, dass ich Kiefer überhaupt übernommen oder gekauft habe, lag schon an der Verantwortung für den Kaiserstuhl. Weil mir klar war, nur wenn jetzt bei Kiefer das in guter Hand ist und ordentlich weiterläuft, dann kann man die Strukturen und den Kaiserstuhl so halten. Ne? Die Zeiten sind herausfordernd, aber weiß ich, nur mit mehr Wille auch für was zu tun, funktioniert es. Und da sah ich mich schon irgendwie in die Pflicht genommen. Ja. Ich hätte es auch einfacher haben können, weil ich hatte ja schon Weingut von meinen
Ja,
Eltern. Ja.
richtig. Zu beidem kommen wir noch im Laufe unseres Gesprächs ganz sicher. Aber vorab erlaube mir noch eine Frage. Wenn du gerade aktuell an die Winzerinnen und Winzer in deiner Region denkst, in deiner Heimat, wie ist die Stimmung nach dem Jahrgang 2025, nach der Lese? Eher von Zuversicht geprägt oder schwingt da auch an der einen oder anderen Stelle Sorgen mit?
Ich glaube, es schwingt sehr viel Sorgen mit, weil es im Kaiserstuhl eigentlich sehr gut ging. Wir hatten auch große Genossenschaften, die ja somit die besten Auszahlungspreise hatten. Aber die Krise, die jetzt so über uns hereinbrach in den letzten 2, 3 Jahren, die ist jetzt bei jedem angekommen und macht sich jetzt auch im Geldbeutel bemerkbar. Und das ist jetzt mit der Lese eigentlich bei den Winzern voll angekommen. Wir haben bisher keine Flächenverluste, aber das wird jetzt eben kommen, ja. Weil, ja, was für mich eigentlich so schlimmer ist, man sieht jetzt, man hat das Tal noch nicht durchschritten, ja. Das ist vielleicht die Erkenntnis, die jetzt da ist und.
Und das ist auch deine Art, da drauf zu gucken, oder würdest du sagen, naja, bei mir sind die Dinge ein bisschen anders, ohne jetzt da in die Details schon zu gehen?
Also ich bin ein sehr zuversichtlicher Mensch und bin auch sicher, dass ich aus der Krise gestärkt rausgehe. Also ich habe da keine Bedenken. Aber mir geht es auch darum, eben, dass man manche, also Ich bin ja auch politisch aktiv. Mir geht es darum, wenn manche Strukturen zerstört sind, sind sie zerstört, dann kommen sie nicht wieder. Wenn manche von reden, bis in 5 Jahren gibt es keinen Nebenerwerbsweinbau mehr, damit sowas kann ich mich nicht abfinden. Ja, weil das zerstört eine Struktur, die mir dringend brauche, um eben einen Kaiserstuhl, wie ich ihn beschrieben habe, in seiner Kleinstruktur und Biodiversität zu halten.
Ja, Martin, du bist dort aufgewachsen. Wie begann alles?
Eben mein Vater hat 87 ein Bioweingut gegründet aus der Not heraus, weil die Genossenschaften eben damals auch schon nicht so gut bezahlt haben und er hat gerade groß investiert. Es gab eine große Rebflurbereinigung bei uns. Er hat die Tierhaltung abgeschafft, voll auf Reben gesetzt und dann haben eben die Erlöse nicht gestimmt. Dann hat er gesagt, das kann ich besser, ich mache Wein. Und hat ein Weingut gegründet, sich ein gutes Kundestamm aufgebaut. Und da bin ich eben so reingewachsen in das Weinthema. Natürlich, wir waren 4 Geschwister, wir haben da auch ordentlich was mit zu tun gehabt. Als Besonderheit noch, also wir hatten auch Gemüsebau, zwar nicht viel, so 1, 2 Hektar, aber das nur an privat verkauft. Also, das ist vielleicht auch mein inniges Verhältnis zum Kaiserstuhl. Wir haben eigentlich nur vom Kaiserstuhl gelebt. Also für mich war das so die erste Erfahrung, hoppla, andere müssen ja einkaufen, damit sie essen können. Das war für uns völlig normal, eigenes Brot, Eier, Gemüse sowieso, ne? Inklusive Einlagerung, Sauerkraut, das ganze Programm eigentlich, ja. So bin ich aufgewachsen, habe Abitur gemacht, habe dann mich für Winzer entschieden. Statt Musik bin ich heute froh drüber, dass ich Winzer geworden bin und kein Musiker, aber Musik kann man auch nebenher machen. Und dann war ich ein Jahr im Ausland. Das hat mich auch so angelacht. Dann habe ich die Chance ergriffen und dann war ich in Geisenheim.
Verstehe. Nochmal zurück ins Elternhaus, in das Dorf Eichstätten. Welche Werte wurden dir damals mitgegeben? Also sowohl von Papa und Mama als auch vom Dorf, vielleicht sogar auch von der Landschaft, in der ihr da agiert und von der ihr euch ernährt habt.
Eichstätten wurde, war ich schon 15 Jahre her, wurde es mal als zukunftsfähigste Kommune ausgezeichnet. Also wir haben schon ein sehr fortschrittliches Denken, würde ich mal sagen. Also auch gerade ökologisch, wir sind auch so ein Biodorf, aber man hat sich auch schon früh über einen Generationenvertrag im Dorf Gedanken gemacht. Und das sieht man dann erst im Nachhinein, wie einem das prägt. Und Eichstätter gelten als sehr, sehr schaffig und auch so jeder muss seine Fähigkeiten auch für die Gemeinschaft einsetzen.
Also ein bisschen Chorgeist.
Ja, aber im positiven Sinne, ja. Ja.
Okay, und dann hast du ja eben schon angedeutet, du warst dann in Freiburg, in der Schweiz, in Österreich und in Geisenheim. Und das prägt natürlich auch. Man justiert vielleicht auch bestimmte Werte, bestimmte Auffassungen nochmal neu, weil man sozusagen anderen Menschen begegnet, anderen Situationen. Was hast du von diesen Stationen dann wieder mitgenommen in deine Heimat?
Also die erste Erkenntnis war, wir haben saugeile Bedingungen hier vor Ort, sage ich mal. Ne? Also teilweise Schweiz halt viel härtere Bedingungen wie bei uns mit Steillagen und so weiter oder halt dann doch mal Frost und oder mit Regionen mit mehr Regen. So eine Struktur hat mir im Rheingau auch nicht gefallen. Also kann mich da outen, ich bin kein Riesling-Fan. Und ja, das war schon so ein Ding, dass man sagt, Mann, Gott, wir sind in so einer gesegneten Region, bin ich da aufgewachsen und kann da was reißen. Und ich sehe halt auch immer wahnsinnig die Chancen.
Und dann gab es doch sicherlich irgendwann einen Moment, an dem du gespürt hast, das ist es, ne? Ich will Wein machen. Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, ja, Wein machen schon, aber auf meine Art und Weise, nicht nach fremden Maßstäben. Wann war das? Wie hat sich das angefühlt und wann herausgebildet?
Also mein Vater hat ja nicht gedacht, dass er mal Wein macht. Der war, ist ein leidenschaftlicher Winzer, der ist jetzt heute mit seinen fast 80 Jahren noch jeden Tag draußen in den Reben. Der war froh, wo ich mich für Wein interessiert habe, dass er den Part Weinmachen abgibt. Das fand ich halt unglaublich positiv, weil man dann ja eben seine eigenen Erfahrungen macht. Und ich weiß noch, was ich für eine Kraft in mir gespürt habe, wo ich sicher war, dass ich Kiefer war dafür. Weil da hat sich nun mal meine Möglichkeiten vertausendfacht. Es ist so bei mir so, dass ich ein Typ bin, das habe ich dir auch gesagt, ich brauche jetzt keine Berater oder sonst was. Für mich ist wichtig, dass ich die Entscheidung zu alles selber getroffen habe. Heute natürlich ein Team mit meinen Kellernmeistern. Aber ich hatte jetzt noch nie irgendeinen Berater da, außer jetzt Kollegen, ehrliche Kollegen, mit denen man probiert und sich austauscht. Aber sonst ist es vielleicht auch was von meinem Vater, der eigene Chef sein. Sich von niemandem was sagen lassen. Also das war bei mir schon immer so. Oder das hängt vielleicht auch bei uns in der Familie zusammen, ne? Man will sich von keinem bevormunden lassen. Mein Vater wollte sich nicht vorschreiben von der Industrie, was er zu spritzen hat. Und ich will mir auch von keinem vorschreiben lassen, wie ich einen Wein zu machen habe.
Ja, verstehe. Also das ist eine starke Motivation, ne? Eine starke Motivation, selbstständig zu entscheiden, die Dinge nach eigenem Gusto zu entwickeln. Und dann bist du natürlich nicht direkt zur Betriebsübernahme Kiefer gekommen, sondern du hast ja bei Kiefer erstmal gearbeitet. Das heißt, im eigenen elterlichen Weingut hast du zunächst mal, wie kann man sagen, das war zu klein, um ein eigenes Auskommen zu haben, oder?
Ja, für zwei Familien war das zu klein.
Ja.
Ja.
Das heißt, Kiefer hat dich angeheuert. Du warst dort Kellermeister oder was hast du für eine Funktion gehabt?
Erst Kellermeister und dann relativ schnell Betriebsleiter. Also ich habe alles gemacht außer Vermarktung. War aber auch auf allen Messen dabei, aber das hat der Vorbesitzer gemacht. Ja.
Okay, und dann kam 2008 der entscheidende Schritt. Du hast das Weingut Kiefer übernommen. Ja, ein Betrieb, der nicht ganz unbekannt war, ziemlich groß und eine über 150 Jahre alte Geschichte aufzuweisen hatte. Ja, wie kam es dann tatsächlich dazu? Nimm uns mal mit.
Also ich habe mir schon fast Gedanken gemacht. Ich habe mich da so reingehängt und habe vieles angestoßen und habe aber gesagt, eben wenn mein Vater 65 ist, dann gehe ich heim. Dann ist hier vorbei. Das war die Ansage von Anfang an. Ja. Aber der Vorbesitzer hat mich schon mit dem Hintergrund angeheuert, dass ich mal sein Nachfolger werden kann, würde ich jetzt mal sagen, so im Nachhinein. Ja. Also ich war ja durchaus sehr jung, also ich habe direkt nach dem Studium hier angefangen und 5 Jahre später den Betrieb übernommen.
Das heißt, du warst wann eh alt, als du angefangen hast, Mitte, Ende 20?
Ja, genau, ja. Und dann 32 war ich dann bei der Betriebsübergabe. Ja. Und den muss man ja finanzieren, also schon eine große Nummer. Du hast einen Betrieb gesehen, da kannst du dir vorstellen. Da führt man auch ein paar Bankgespräche, bis man das unter Dach und Fach hat. Ja.
Absolut. Aber du warst also nicht überrascht, als du das Angebot bekommen hast oder die Frage, du könntest übernehmen, könntest du dir das vorstellen? So ungefähr war das, oder? Wie ist das abgelaufen?
So war das, ja,
Ja.
genau. Es war natürlich auch eine Familiensache, also nicht mit meinen Eltern, aber mit meiner Frau Helen. Ne, deshalb war es mir, der erste Schritt war auch dann Kiefer bei M&H Schmidt zu machen. Weil mir das, ja, das ist nicht mein eigenes Projekt, das ist das Projekt von mir und meiner Frau. Ohne meine Frau hätte ich es nicht gemacht. Meine Frau war in der Industrie, hat auch Managementerfahrung, die uns auch sehr zugute kam, gerade was Personalführung und sonstiges anbelangt. Ja, deshalb war das auch eine Entscheidung für uns beide und auch die Entscheidung war auch beim anderen, wär ich dann eben in der elterlichen Betrieb gegangen. Meine Frau hätte wahrscheinlich weiterarbeiten müssen, zumindest halbtags. Und so sind ja eigentlich den ganzen Tag zusammen. Wir haben ein Büro zusammen. Wir konnten zusammen die Kinder aufziehen. Also wir sind immer hier vor Ort. Also das war auch für uns eigentlich eine ganz tolle Sache. Ja, wir sind ja dann auch sofort ins Haus von Friedrich Kiefer eingezogen, wo er früher gewohnt hat. Sind seitdem rund um die Uhr vor Ort.
Das war ein gemeinsames Projekt, für das ihr euch entschieden habt. Und du hast zu Recht gesagt, ohne deine Frau, auch speziell mit ihrer Erfahrung, aber auch mit ihrer moralischen Unterstützung,
Ja.
hättest du das Projekt nicht angepackt. In welchem Zustand war denn das Weingut, als ihr es übernommen habt? Ihr habt doch sicherlich eine kritische Bestandsaufnahme gemacht.
Klar habe ich, das wurde auch bewertet. Also ich war ja schon 5 Jahre am Ruder. Ich wusste genau, was auf mich zukommt. Ich kannte auch die Kundschaft. Und der Vorbesitzer hat ja die gleiche Ausrichtung wie ich, nur Fachhandel Gastronomie. Das habe ich auch beibehalten. Das Tolle ist, wenn man so einen Betrieb kauft, da will die Bank natürlich genau wissen, was man vorhat. Ne? Also ich glaube, 60 Seiten habe ich erstellt mit auch, ne, wo will ich mich hinentwickeln? Habe Pläne erstellt für jedes Jahr, wie sich die Zahlen entwickeln werden. Wie ich die Schulden tilgen kann natürlich. Und muss sagen, das hat mir so gut gefallen, dass ich das jetzt alle 5 Jahre weiterführe. Da lasse ich mir immer einen Berater kommen, der schaut bei mir alle Zahlen an, wir analysieren wieder den Markt, wir gucken nach Chancen. Weil, ich sag mal, den Betrieb gekauft, das war das eine, aber ich habe, glaube ich, schon das, ich weiß nicht, das Dreifache hinterher an weiteren Investitionen getätigt. Also deshalb vielleicht zur Frage, ja, man konnte schon hier weiter investieren, ne? Ja. Aber ich habe auch ein Wachstum hingelegt, wo ich gesagt habe, nie, eigentlich unvorstellbar, das war nicht so geplant, das hat sich halt so ergeben.
Und es gab da nicht am Anfang einen Moment, wo du Angst oder ihr beide Angst vor der eigenen Courage hattet?
Nee, das nicht. Nee. So Ängste kenne ich nicht. Nee. Auch
Okay.
viele fragen mich, kannst du überhaupt noch gut schlafen oder so?
Ja,
Nee,
ja.
überhaupt nicht. Nee,
Also, okay.
ja.
Keine Momente des Zweifels. Die Zahlen haben sich gut entwickelt, hast du gerade gesagt. Also
Ja.
betriebswirtschaftlich, das ist dieses Projekt relativ schnell auf einen sehr, sehr guten Kurs gekommen. Was waren denn die Eckpfeiler dieser Erfolgsstory? Also war das, dass das Team gestimmt hat oder war das, dass ihr den richtigen Marktriecher hattet? Was würdest du sagen, was war da entscheidend?
Es sind einfach alle Punkte, würde ich sagen. Das Team ist entscheidend und das habe ich schon vor der Übernahme ziemlich ausgewechselt. Im ersten Jahr, wo ich kam, habe ich, glaube ich, in der Produktion ist nur einer geblieben, sonst waren alle neu, weil ich eben so die Arbeitsmoral von, wie es da war, nicht verantworten konnte. Dann war es schon, war dann das Exposé, wo ich gesagt habe, war schon wichtig, wenn man weiß, was das Ziel ist, wo man hin will, dann ergibt sich alles von allein. Ne? Deshalb sage ich auch, als Winzer ist verdammt wichtig, mal über sein Tun nachzudenken, was man denn da überhaupt macht.
Jetzt machst du mich neugierig, Martin. Was war denn euer Ziel oder eure Vision? Wo wolltet ihr denn hin?
Also erstmal habe ich einen sehr traditionsreichen Betrieb übernommen und da muss ich was gegensetzen. Ne? Also die Tradition hochhalten. Deshalb werben wir auch mit der 1851, da sind wir stolz drauf, nächstes Jahr 175 Jahre. Aber gleichzeitig hab ich gesagt, wir wollen der innovativste Betrieb Badens sein. Und dann ja, entwickelt sich das halt so, ne? Weil wir waren dann mit die Ersten mit dem Drehverschluss und da habe ich auch keine Angst gehabt, habe gedacht, oh, was machen jetzt die Kunden? Wir haben einfach umgestellt, Ende. Ja. Ich mache schon seit 15 Jahren Bag-in-Box zum Beispiel und Peewees kommen nachher auch noch, ne? Peewees bin ich Fan von, aber das andere war, dass ich gesagt habe, wir müssen so der Wein entkomplizieren.
Okay.
Also das einfach einfacher, verständlicher machen, für die junge Kundschaft öffnen. Und da habe ich die jungen Poeten entwickelt, schon 2008. Das sind nur Cuvées, die eben nach dreiteilige Wörter benannt sind, wie mit den Wolken ziehen oder Schmetterling im Bauch. Hat einen Grund, das kann man nicht schützen. Also muss man keine Angst haben, dass man verklagt werden, weil irgendjemand da schon was drauf hat. Und es sind einfach Cuvées, die ansprechen, die, ja, das war schon Wachstumstreiber. Und ich habe mir auch immer überlegt, Fachhandel, was braucht der Fachhandel? Also der braucht dann nicht den 75. Spätburgunder oder Grauburgunder, sondern der braucht halt was anderes, ne? Und das habe ich probiert auch anzubieten, ja. Und ja, ein verlässlicher Partner für den Fachhandel zu sein, dann hat man jedes Jahr ordentlich Wachstum und gute Verkauf.
Also Tradition und Erneuerung in gewisser Hinsicht versucht in Einklang zu bringen. Das war das eine. Und auf der anderen Seite, bei der Sortimentsgestaltung die Frage zu stellen, nicht, was will ich unbedingt produzieren, oder was hat man hier am Kaiserstuhl immer produziert, sondern was braucht dein konkreter Markt, ne?
Genau, ja.
Also marktgetrieben. Und das ist ja etwas, was viele Winzer, auch viele von denen, die ich kenne, so nicht machen. Die gehen eher den Weg, welche Weine wollen sie machen? Und dann suchen sie sich dafür den Markt oder hoffen, dass sie ihn mehr oder weniger leicht finden.
Also ich habe es natürlich leicht, bei Schmidt mache ich die Weine genauso, wie ich es sage, so muss ein Kaiserstühler Wein schmecken. Ne? Und auch kein Restzucker, recht karg, säurebetont, keine Frage. Da kann ich mich ja ausleben, aber beim anderen ist schon so, die Weinqualität bestimmte Kunde und was gut ist bestimmte Kunde. Ja. Deshalb, ja, hab ich jetzt auch mit die erfolgreichsten Weine sind auch Feinherb, ne? Die haben so 10, 11 Gramm Restzucker. Aber und es ist vielleicht auch so, dass ich auch genau analysiere, wie entwickelt sich welcher Wein. Und dann mache ich's so, der Wein, der sich gut entwickelt, der wird dann noch mehr beworben. Weil da kann ich ja dann eher 10.000 Flaschen mehr verkaufen, wie vom Sorgenkind, wo jetzt eh schon um 5% eingebrochen ist, den wieder gleich zu halten, ne?
Ja, an der Stelle muss man sicherlich auch nochmal den Hörerinnen und Hörern erläutern, welche Größe denn das Weingut Kiefer aktuell hat. Denn du kannst dann natürlich anders agieren und musst auch anders agieren im Hinblick auf die Stilistik, den Markt fragen und nicht umgekehrt nach eigenem Gusto mal es probieren. Also es ist schon ein großes Weingut, ne?
Ja, also Kiefer habe ich übernommen mit 100 Hektar, jetzt haben wir so 210 Hektar. Schmidt hatte bei meinem Vater so 6 Hektar, hat jetzt 12 Hektar und eben dann entspricht 80.000 Flaschen. Kiefer hat so etwa 1,6 Millionen Flaschen. Und der neue Betrieb, Piwi Kollektiv, da sind wir jetzt auch schon bald bei 100.000 Flaschen.
Okay, Piwi Kollektiv interessiert mich auch, aber da habe ich später noch vielleicht zwei, drei Fragen dazu. Die Größe entspricht ja nun fast der Größe auch einer Genossenschaft, oder?
Ja, und ich habe ja teilweise, ich habe ja noch mehr Winzer wie eine Genossenschaft. Ich habe 170 Vertragswinzer. Dann haben wir jetzt beim Piwi-Kollektiv auch nochmal 15, die mir gerade die Umstellung auf Bio begleiten. Also schon einiges, ja.
Wie viel eigene Rebfläche hat Kiefer?
30 Hektar.
30 Hektar, also fast 200, knapp 200 wird über Vertragswinzer. Und da ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass du eine gute Beziehung hast, ne, zu diesen Winzern, dass du auch denen verklickern kannst, was sie tun sollen, um Rebmaterial oder Trauben abzuliefern, die du gerne weiterverarbeitest. Wie gelingt das?
Sehe ich jetzt die Krise als Riesenvorteil. Ich kann viel mehr fordern, wie ich mal gedacht habe, was überhaupt möglich ist, weil ich mir die Winzer mittlerweile aussuchen kann. Das nutze ich aber auf keinen Fall aus. Mir ist wichtig, wie bei meinen Angestellten, die werden, oder meine Kunden, die werden alle sehr gut behandelt. Wir sind partnerschaftlich unterwegs, alles auf Augenhöhe. Und natürlich habe ich Forderungen, die über das Normale hinausgehen. Ne? Wir sind auch Fair Choice zertifiziert, verzichten auf Mineraldünger, Herbizid, auch im konventionellen. Wollen nicht so hohe Erträge haben. Und aber es ist schon so, dass ich einfach halt mehr Macht habe wie jetzt in der Genossenschaft über meine Winzer.
Wie muss ich mir das vorstellen? Die Winzer sind ja Feierabendwinzer überwiegend, oder?
Ja, also von der Anzahl natürlich überwiegend, ne, von 170 sind ja 100, also 12 Vollerwerbswinzer, der Rest sind
Mhm,
Nebenerwerbswinzer.
ja,
Ja,
das
klar.
kann ich mir vorstellen. Das heißt, die gehen tagsüber einem Beruf nach. Ja, aber sie haben eine intime, eine alte, eine traditionelle Beziehung, eine gute zu ihren Rebanlagen, ne?
Ja, absolut. Und die machen das ja genauso wie ich für einen Kaiserstuhl. Ne? Das ist
Machen
ja ein
das gerne,
Familie,
ne?
das ist ja ein Familienerbe, wo sie
Ja.
da auch weiterführen. Also ich habe auch sehr viele junge Winzer. Ne? So, das geht schon ab 30 los bei mir. Ja.
Das heißt, die haben eine gewisse Leidenschaft für ihre Reben und sind für Leiden auch ein bisschen offen.
Ja, leiden müssen die nicht, aber es ist halt mal, ne, also Landwirtschaft, da weiß man nie, was einem erwartet. Das macht's ja auch reizvoll, ne? Wenn man vorher schon wüsste, was manchmal auf einem zukommt, ja, wird man vielleicht manches gar nicht tun, aber Leidenschaft, also Dinge gehört da immer dazu. Nee, ich erlebe die wirklich als auch sehr positive Truppe. Also ich mache zum Beispiel eine große Winzerversammlung im Sommer, wie ich mache jetzt demnächst eine Jungweinprobe im Keller. Ja, also ich glaube, das gehört bei manchen zum Highlight ihres Jahres dazu. Ja, sich da mit den anderen zu unterhalten, und das soll einfach Informationsveranstaltung sein, aber es artet oft in eine Party aus.
Das kann ich mir gut vorstellen, wenn du einerseits es schaffst, eine gute Beziehung zu haben, wenn du sie auch so entlohnst, dass sie sagen, selbst bei einem Hektar oder bei einem halben Hektar, die Arbeit mache ich A gerne, aber sie lohnt sich auch ein bisschen. Also A finanziell, monetär, aber auch ich bleibe Teil dieser Community, ne? Dieser Gemeinschaft, und wo du auch ihnen sozusagen da auch eine gewisse Zukunft und Heimat bietest, die ohne dich möglicherweise nicht da wäre.
Ja, die wär nicht da. Und ich bin jetzt im Piwi-Kollektiv einen Schritt weiter gegangen, weil ich eben gerade diese Nebenerwerbswinzer stark im Fokus habe. Ich möchte ja von dem, was sie frustriert, entlasten. Und was sie frustriert, und das muss man auch echt verstehen, das ist die Bürokratie und der Pflanzenschutz. Und das nehme ich ihnen ja mit dem Piwi-Kollektiv ab. Weil ich sage, mit den Piwis, also mit den neuen robusten Reben, haben wir einen Hebel, wo im Prinzip der Bioanbau auf dem Silbertablett präsentiert wird. Das kann jeder machen. Bei einer Neuanlage durch den Klimawandel brauchen wir eh neue Sorten. Ne? Also Riesling ist am Kaiserstuhl eigentlich nicht mehr zu vertreten, aber auch jetzt Grauburgunder wird auch immer schwieriger. Ne? Da hat man das Problem, dass er zu viel Zucker bildet und eigentlich mittlerweile zu wenig Säure hat. Also brauchen wir eh neue Sorten. Und eben, Bio ist für mich definitiv die Zukunft, und auch ein Bioanbau, was wir hier machen können. Also ohne, dass wir von draußen was zuführen müssen. Durch Begrünung, das muss bei mir auch jeder Winzer machen, ob er Bio ist oder nicht. Also die Ernährung eigentlich nur über Begrünung und Leguminosen zu machen, jährlicher Umbruch, ist bei uns eben Standard. Und wenn ich dann noch Piwi pflanze, dann kann ich auf einen Schlag Bio machen, weil da habe ich, der Pflanzenschutz ist nicht Thema. Und beim Piwi-Kollektiv ist so, die sollen Piwis pflanzen, dann ist es so eine Art Pachtbewirtschaftung. Also sie machen nur noch die Bewirtschaftung und ich mache die Bürokratie und die biokompatiblen Vorgänge, also Pflanzenschutz, falls man düngen bräuchte, dass wir das eben machen, wir dann. Und der Winzer kann sich auf Handarbeit, aber Handarbeit ist übertrieben, weil am liebsten fahren sie eigentlich Schlepper. Also gerade diese 30-, 40-Jährigen, ne, das ist schon mit dem Beweggrund auch weiterzumachen. Ja, weil
Weil sie gerne Schlepper fahren.
der Vater hat schon tolle Schlepper angeschafft und da braucht man auch irgendwie die Berechtigung, dass man die auch in Zukunft weiter auf dem Hof stehen hat.
Ja, die
Ja.
Legitimation hat man dann.
Die hat man dann, genau, ja. Und eben mit dem Hebel bin ich mir sicher, dass ich eben auch so einen Nebenerwerbswinzer eine tolle Zukunft schaffe. Verrückt ist, oder was heißt verrückt nicht, aber dass jetzt auch die Vollerwerbsbetriebe eben da auch anspringen, weil sie auch sehen, was das für ein Hebel ist, wenn man Piwis hat, ne?
Also das Piwi-Kollektiv wird geführt von dir, kann man das so sagen?
Von mir und Philipp Rottmann.
Okay.
Ja. Die Organisation, die Bio macht, da haben wir einen Verein, da sind auch die Winzer Mitglied. Ja, da bin ich, glaube ich, zwar erster Vorstand, aber die Winzer sind da Mitglied, das haben wir über einen Verein geregelt. Aber Piwi-Kollektiv ist der, wo es auch nachher vermarktet. Man kann ja Piwi pflanzen, aber man muss es ja auch vermarkten können.
Und wer macht denn die Weine?
Die Weine mache ich und die Vermarktung macht da eben der Philipp.
Okay,
Ja.
verstehe. Weil du hast eh große Kapazitäten, ne?
Ich habe große Kapazitäten und ich habe auch schon verdammt viel Piwis, weil eben durch diese Poeten, wo ich vorhin hatte, ne, diese Cuvées, habe ich schon die letzten Jahre fleißig Piwi gepflanzt. Also mein Vater schon vor 30 Jahren und hier bei Kiefer eben seit 2008 pflanzen mir da auch Piwi, also auch meine Winzer. Ne?
Und ich habe ja hier auch zwei deiner Weine stehen. Beide habe ich bereits probiert. Das eine ist, ich glaube, einer dieser Poeten, Schmetterlinge im Bauch.
Genau, ja.
Das ist so eine beschwingte Rosé-Cuvée aus, glaube ich, überwiegend Piwis, aber nicht nur, oder?
Nee, überwiegend Spätburgunder Blanc de Noir. Das ist ja meine Hauptrebsorte, aber dann das i-Tüpfelchen, das sind glaube ich so 15%, sind da eben Piwis. Da sind die roten Piwis drin, die Cabernets.
Okay.
Die bringen dem Wein dann so eine schwarze Johannisbeernote, so dass er einfach interessanter wird als Rosé, wie ein reiner Spätburgunder,
Ja,
ne?
genau. Er ist
Ja.
deutlich kräftiger in der Farbe, deutlich dunkler. Und du hast ihn ja so ein bisschen in die feinherbe Richtung ausgebaut, glaube ich, mit 10, 11 Gramm Restsüße. Also so ein Partywein, oder? Wie würdest du ihn
Ja.
einschätzen?
Der Partywein ist Tanz auf dem Vulkan, der ist
Okay.
Muscaris Regent,
Okay.
der hat noch mehr Piwis.
Okay.
Nee, das ist für mich so der Wein, wenn's warm ist. Also der ist einfach wahnsinnig erfrischend. Also so die Assoziation Johannisbeersaftschorle ist schon super. Ja. Also der hat halt auch eine höhere Säure wie normaler Rosé. Und das wird halt mit der natürlichen Restsüße ein bisschen aufgefangen. Ne?
Welche Stimmung wolltest du mit dem Schmetterling im Bauch einfangen?
Wenn wir die Namen entwickeln, dann erzähle ich meiner Frau oder dann nachher auch unserem Designer eben, welche Stimmung ich habe. Ne? Da hatte ich auch eben so das Prickeln im Bauch von der fordernden Säure, aber trotzdem ist er schmeichelhaft. Dann kam er auf das Kribbeln im Bauch und schwupps hat man den Namen Schmetterling im Bauch. Also so hat sich das ergeben. Also eigentlich schon so ein Wein auch für Verliebte oder sich zum Verlieben, ja.
Ja,
Also
was sehr
ja,
Schmeichelndes hat er, aber
genau.
ich glaube, der könnte man im Sommer auch, wenn man den Grill angeschmissen hat, geht das auch zum Gegrillten. Da ist die Süße gar nicht störend, speziell wenn da Röstaromen und ein bisschen Schärfe im Spiel ist, dann kann die Süße sogar sehr dienlich sein.
Auf jeden Fall, ich habe den auch gern auch in Menüs drin, ne, wo so ganz trockene Weine eben nicht gut kommen. Immer wenn so ein bisschen Ingwer oder Schärfe mit im Spiel ist, ist das ein Abartswein, ja.
Ja, Ja.
Ja, also es ist quasi so unser Riesling-Kabinett, fruchtsüß, kann man auch sagen, ne? Also der macht sich unglaublich gut zum Essen.
Also Piwis, glaubst du, wenn du jetzt mal in die Zukunft guckst, auch die Zukunft des Kaiserstuhls, der ja zu den wärmeren oder zu den wärmsten deutschen Anbaugebieten oder Regionen zählt, da wird sich die Rebsortenstruktur verändern und Piwis werden eine große Chance bekommen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also bei mir ist es eigentlich so, dass ich so plan, dass man in 30 Jahren im Bioanbau eigentlich nur noch Piwis haben. Also ich glaube, dass dann normale Bio echt keinen Sinn mehr macht. Wenn ich sehe, wie stark sich das jetzt in 15 Jahren verändert hat, will ich gar nicht wissen, wie das echt in 30 Jahren aussieht. Ja.
Wir können zwar nicht in die Glaskugel gucken, aber es ist ein Anpassungsbedarf absolut notwendig.
Und auch, warum kümmern wir uns so arg um Piwis? Eben, das hängt auch im Kaiserstuhl zusammen, wärmste Region. Aber was viele nicht wissen, wir haben auch deutlich mehr Niederschläge wie andere Weinbaugebiete. Wir haben hier 850 mm Niederschlag und das führt halt zum extremen Druck der Pilzkrankheiten. Und ja, aus dem Grund ist ja auch Freiburg führend, was Piwi anbelangt. Ne? Die forschen ja schon seit nach dem Krieg ununterbrochen an Piwis, weil hier kann man die Piwis jedes Jahr testen, wie toll die sind.
Und das merkst du ja nicht nur bei euch in der Region. Es gibt ja auch viele andere Regionen, die längst das Thema Piwis für sich entdeckt haben. Und ich denke, die letzten 5 Jahre haben dann noch mal einen richtigen Schub gegeben.
Ich deklariere meine Weine, dass da Piwi drin ist, erst seit 4 Jahren. Zum Beispiel, wir haben einfach gepflanzt und haben gesagt, ich fand es eher nicht förderlich. Deshalb fand ich es dann super, wo der Philipp kam, wo wir das dann entwickelt haben, dass wir das ganz offensiv vermarkten. Wenn wir gesagt haben, nur dann kommt man da wirklich einen Schritt voran, ne? Wenn man mal sich wirklich zu 100% nur um die Vermarktung kümmert.
Ja, und ich habe ja hier ein Piwi Sekt vom Piwi Kollektiv. Was bedeutet dieser Name Nu?
Nu ist ein Kunstwort, weil wir haben gesagt, Piwi-Kollektiv für die Vermarktung, das geht gar nicht. Über Piwi, ne? Also Piwi ist echt kein tolles Wort. Und wir haben ein Kunstwort geschaffen, wo man, ne, auch gespiegelt und rückwärts lesen kann. Also das kann man vom Design her toll anwenden. Und es ist auch so, also hört sich an, auch auf Englisch könnte es neu sein, also was Neues. Und aber auf Französisch wir, nu. Also wir sprechen es auch aus wie Französisch. Wir sind ja Alemannen, also
Genau.
nu. Ja, und das ist eben wir und das passt, finde ich, super zum Kollektiv einfach.
Ja.
Ja.
Ja, also ein sehr schöner Cremant. Ihr bezeichnet ihn ja auch als Cremant.
Wir dürfen ihn als Cremant bezeichnen. Das ist auch so ein Glücksfall, dass eben Baden das offen hat für alle Sorten. Ne? Das ist nicht überall so. Ja. Aber wir haben da das Glück und das haben wir natürlich uns genau überlegt, dass wir den dann Cremant nennen, weil beim Cremant spielen die Sorten keine Rolle. Und es ist genau definiert, was man da hat, auch was man machen muss, klar. Und für mich ist der Cremant auch, ja, also es ist auch, wenn Kollegen den probieren, da sind die sofort von Piwis begeistert, weil das ja auch ein Segment ist, wo die Piwis ihre Vorzüge richtig gut zur Geltung kommen lassen.
Inwiefern?
Beim Cremant geht es ja darum, ihn früh zu holen, um eine Säure, um eine Spritzigkeit. Und die sind ja klimaangepasster, also die Sorten, die wir heute pflanzen, die haben einfach mehr Säure. Vom Gesundheitszustand sind Piwis immer überragend. Was dazu verleiten wird, sie eher dann für normale Weine und später zu
Mhm,
machen.
genau.
Aber für mich ist der Hauptvorteil drin, dass die eben ja auch eine Resistenz haben gegen Fäulnis. Und ich kann in den Sektanlagen, da kann ich es laufen lassen. Die müssen vor Energie vibrieren, die Reben. Kann ich jetzt, wenn ich jetzt einen Pinot-Sekt-Grundwein nicht machen, ne, wenn ich dann Spätburgunder Chardonnay zu viel Power habe und ich habe ein Wetter wie dieses Jahr in der Lese, dann selbst als Sekt-Grundwein fliegen die mir um die Ohren, faulen die zusammen. Also die Energie kann ich dann hier viel besser
Kannst du nutzen,
rüberbringen, kann
kannst du
ich
nutzen,
nutzen,
ja.
ja. Das und für mich ist auch nur eine Rebe eine Zukunftssorte, die man eben auch dann mit 11 Volumenprozent ernten kann und die schmeckt.
Und das eben das Nutzen, was du eben gesagt hast, das bedeutet, du kannst relativ hohe Erträge fahren, richtig?
Ja, in unserem Sinn schon. Ich habe ja auch weniger Ausbeute, aber man kann da schon gute Erträge fahren, definitiv. Ja. Und Cremant, noch das andere Cremant war ja noch mit meinen 170 Winzer. Cremant ist Handlesepflicht. Ne? Und dann habe ich ja auch die Manpower für die Ernte. Ne? Das kommt auch noch dazu. Deshalb ist dann Sektgrundwein oder dann Handlesesektgrundwein halt eine super Sache für uns und für meine Struktur.
Handlese ist Pflicht, Ganztraubenpressung ist sicherlich genauso Pflicht und natürlich auch dann die zweite Gärung in der Flasche, ne?
Genau, und die geringere Ausbeute wie bei Sekt.
Ja.
Aus 150 Kilo dürfen nur 100 Liter Most entstehen.
Okay.
Und für mich super war natürlich, da bin ich dann wieder der Rechner. Ich habe dafür für jetzt mehr Rebfläche brauche ich keine neue Investition, weil ich das Kellerhaus einfach nochmal 10 Tage vor der normalen Lese nutzen kann für Sekt.
Ja, da freut sich der Ökonom, ne?
Das genau, also da muss sich der dafür nicht investieren und kann trotzdem noch mal ein paar Hektar mehr machen.
Ja. Wenn du jetzt mal für einen Augenblick mitten in unserem Gespräch zurückblickst, als du damals dich für diesen Weg, für den Kieferschen Weg entschieden hast, mit deinen und auch deiner Frau gemeinsamen Vorstellungen, das Ding in die richtige Spur zu bringen, hättest du ja auch theoretisch hingehen können, wie das viele andere gemacht haben, den elterlichen Betrieb übernehmen, diesen elterlichen Betrieb vielleicht ein bisschen neu aufstellen und dann eben vielleicht was anderes machen, was du jetzt auf diesem Wege hier so nicht machen kannst, konntest, nämlich Weine machen, die vielleicht mehr Ecken und Kanten haben, wo man nicht so sehr auf den Markt gucken muss, aber vielleicht Weine. Keltern, die die Rankings rocken. Hat dich das nie gereizt?
Oh, nee, gar nicht. Also mein Ziel war nie, dass ich dann immer irgendein Weinführer so und so viele Punkte hat. Das juckt mich gar nicht. Da bist du mal wieder am Anfang. Ne? Ich lasse mir nicht vorschreiben von jemand, ob ich jetzt da 3 oder 5 Sterne habe. Interessiert mich nicht. Für mich muss das Produkt sinnig sein. Ja, und wenn ich sehe, was manchmal ein Aufwand hinter dran steht oder Aufwand wäre noch okay, aber Marketing und doofe Geschichten für irgendein Produkt. Da bin ich auf jedes Produkt von mir stolz, muss ich sagen, weil die grundehrlich sind, super naturverträglich und eben hier auch eine Landschaft erhalten.
Ja, und du hast mir ja gesagt, du willst Weine machen, die nach Kaiserstuhl schmecken. Also Weine, die authentisch sind, die, du hast es eben wieder angedeutet, die Herkunft zeigen, die ehrlich sind und charaktervoll. Die kannst du auf deine Art sicherlich wunderbar machen, oder?
Ja, und auch verkaufen. Das ist ja noch, also Wein, irgendwelche Ikone-Weine machen, das ist ja toll, aber es geht ja schlussendlich ums Verkaufen. Ne? Und da bin ich, glaube ich, auch anders gestrickt wie andere, weil wenn man so einen Betrieb wie ich hier übernommen hat und man weiß, man hat jetzt so und so viele Millionen Schulden und man muss das erwirtschaften, dann denkt man auch anders. Ja.
Und wenn du über Stil sprichst, was ist da dein roter Faden, dein Hausstil?
Mein Hausstil ist, dass ich am meisten Wert darauf lege, dass der Wein eine Seele hat und dass er, sagen wir mal, im Mund kribbelt. Nase ist okay, Nase kann man mit allem Möglichen beeinflussen, aber der muss im Mund überzeugen mit einer Lebendigkeit. Und da sind wir dann wieder beim Anbau, ne? Deshalb auch kein Mineraldünger. Deshalb machen wir auch keine Schönung, deshalb ziehen wir die Trauben unter das Dach, dass wir sehr schonend verarbeiten. Deshalb habe ich eine besondere Füllung, wo man ohne Sauerstoffeintrag abfüllen könne, um diese Frische zu halten. Also wir tun auch nicht mit Kohlensäure imprägnieren oder sonst irgendwas rum manipulieren. Wir machen keine Bändelschönung, gar nichts. Der Wein wird einmal filtriert und dann so abgefüllt, so natürlich wie möglich, dass er so seine Natürlichkeit und die Spritzigkeit behält und dass er vor allem im Mund überzeugt. Ne? Und eben deshalb bin ich auch so Fan von jetzt dem Sekt zum Beispiel oder von Sektgrundwein, weil mir nicht darum geht, wer hat die dickste und die größte, sondern eher das subtile, natürliche rauszuarbeiten.
Wen hast du vor Augen, wenn du abfüllst? Für wen machst du Wein?
Ja, für Kunden, die das schätzen. Bei Kiefer ist es aber auch verdammt wichtig, weil ich ja 2000 Kunden habe, Gastronomen, Fachhändler, die mich ja gut verkaufen, aber jetzt nicht immer probieren, ist auch so eine Beständigkeit. Also die Handschrift muss durchgehen, egal wenn es mal jetzt ein anderer Jahrgang ist. Wenn die da hinfassen und sagen, hier habe ich den Kiefer-Grauburgunder, der schmeckt so und so, dann soll das auch sein, egal welcher Jahrgang sie jetzt gerade aus dem Regal holen. Deshalb ist für mich so die Beständigkeit sehr wichtig. Und ich habe zum Beispiel auch für alles ich habe einen extra Reservekeller, wo ich auch so Sachen ausgleichen kann. Mhm. Ne?
Geht ja. Bis wie viel? 15% oder?
15%, ja. 15%, mhm.
Ja. Ja, das ist ja jetzt auch beim Sekt zum Beispiel oder beim Champagner total üblich, ne? Dass man auf Reserveweine zurückgreift.
Also beim Sekt, bei meinen Sekten oder Cremants mache ich das auch schon immer. Ne, dass man, aber da ist so, dass man
da kann man ja mehr auch, ne? Da muss man den
Jahrgang. Da kann man mehr, da habe ich ja nirgends, da habe ich nirgends Jahrgang drauf, ja, da kann genau, ich mal völlig frei. Ja.
Also wenn ich habe ja ein paar Weine mit dir probiert und auch nachprobiert, wenn ich mal mich erinnere, welche Emotionen die auslösen, dann ist das immer so eine Unbekümmertheit, so eine, das sind keine Weine, die mich vor ganz große Rätsel stellen, die mir eine Aufgabe aufgeben, sondern die, man kann sagen, die Spaß machen, die aber auch Freude ausstrahlen, Freude verbreiten. Deswegen, das, was du eben gesagt hast, hat ziemlich gepasst, auch zu meinen Emotionen, die ich da hatte. Ist das auch das, was du gespiegelt bekommst von den Menschen, mit denen du über deine Weine sprichst, also Handelspartner und andere?
Ja, also die sind immer, immer begeistert von meinen Weinen, eben weil die Preis-Leistung halt so super ist und weil ich auch eine unglaubliche Beständigkeit habe. Ne, und das sind aber auch wieder Vorteile. Ich kenne die Stücke gut, ich habe viele Winzer. Wir können unglaublich schlagkräftig sein. Ne, also wenn ich jetzt halt 170 Winzer habe und muss wie dieses Jahr 15 Lesetage machen, da kriegt man das sehr einfach über die Bühne. Ne, aber müsste ich es alles selber ernten, wäre ja ein Ding der Unmöglichkeit.
Logisch. Ja, logisch. Du musst es nur verarbeitet bekommen, ne?
Ja, verarbeiten ist nicht das Problem.
Ja, ich hab mir das ja angeguckt. Das ist schon ziemlich, ziemlich groß bei euch. Und ihr habt auch jüngst nochmal umgebaut, ne? Oder euch erweitert.
Ja, genau. Wir haben Büro und Verkauf neu gemacht. War ein Herzensanliegen von der Helen. Und ich habe gesagt, ja, mach mal irgendwann, wenn ich die Ausstattung so habe, wie es der Wein braucht. Und da waren wir jetzt eben. Jetzt haben wir in die Räumlichkeiten investiert, was eben auch toll war, weil es dann auch nochmal so den Stempel von uns aufdrückt. Ja. Also mit dem Bau ist jetzt wirklich unser Betrieb, ne? Und auch komplett und auch der von den Kindern, weil die waren da auch mit involviert, ne?
Also du würdest heute, wenn du gefragt werdest, wahrscheinlich nicht mehr sagen, das ist das Kiefersche Weingut, da schweben noch die alten Geister herum, sondern das ist das heute das Weingut von Martin und Helen Schmidt.
Das schon, aber die Geister, die schweben schon noch rum. Also das ist ja das Tolle, wenn man so ein altes Weingut hat und so alte Keller, das ist schon, wenn man da überlegt, wer da drin gearbeitet hat und wie da vor 50 Jahren noch Wein gemacht worden sind oder vor 100, ne, also finde ich unglaublich, ja. Dann auch, wie wir jetzt heute arbeiten, wie bei uns der technische Fortschritt weitergeht, das ist ja verrückt. Ja, gerade wenn man so sieht, die haben früher auch fast genauso viel Wein gemacht, aber mit der zehnfache an Belegschaft Minimum. Ja. Also ich weiß, die haben früher zu siebt haben die 5.000 bis 7.000 Flaschen nur abgefüllt, noch nicht etikettiert, ne? Vor 50, 60 Jahren. Ja. Und das machen wir heute mit zwei Leuten in 2,5 Stunden.
Ja, die Dinge sind effektiver geworden und die Technik natürlich eine ganz andere wie damals. Mir ist aufgefallen, dass ihr einen wunderschönen Verkostungsraum habt. Wir haben ja auch dort in der stillen Ecke gemeinsam gesessen. Das heißt, euch kann man besuchen zu jeder Zeit und die Frage, muss man sich anmelden oder geht das auch mal so ganz spontan?
Nee, das geht bei uns immer spontan während der Öffnungszeiten, weil wir sind ja 9 Leute im Büro. Da hat immer einer Zeit und auch oft kommen auch Gastronomen oder so vorbei, wo ich dann auch mir gern Zeit nehme. Aber das war schon immer so, aber jetzt merke ich schon, dass mit dem Neubau, da werden wir fast überrannt, muss ich sagen. Ich habe gerade heute zu meiner Frau gesagt, jetzt hat man 2 Jahre lang mit dem Bauen zu tun und hatten viel zu tun. Und jetzt haben wir mit dem Neubau viel zu tun, weil mehr los ist. Ja. Ja, also wir haben uns damit eigentlich viel Arbeit geschaffen, wenn man so sieht. Aber so ist oft, wenn man Neues macht, ist halt auch Arbeit. Ja.
Also was man bei dir merkt, heute im Podcast-Gespräch, aber auch als ich bei dir war, du guckst immer über den Tellerrand, guckst auch für die Region, nicht nur für dich selbst. Und ein Ausdruck ist das Bibi-Kollektiv, aber schon die Übernahme von Kiefer hat das mitgeschwungen und es lässt sich weiter deklinieren über dein Engagement im Weinbauverband. Erzähl uns mal, was hat es damit auf sich?
Ich war schon während der Ausbildung, kam ich so ins Ehrenamt rein, dass mein Ausbilder gefragt habe, ob ich nicht seinen Vorstandsposten bei Ecowin übernehmen will. Dann habe ich das gemacht. Das, keine Ahnung, das mache ich jetzt schon über 25 Jahre, bin ich da bei Ecowin tätig. Und dadurch hat man auch Sitze bekommen in verschiedenen Gremien. Und so kam ich dann eben in die Weinwirtschaft rein, war ganz lange bei der Weinwerbung vertreten, war dann da der Dienstälteste, als wir sie aufgelöst haben, war dann in den ganzen Gremien vom Weinbauverband und wurde dann vor, ich glaube, 6 Jahren dann als Vizepräsident gewählt und jetzt gerade wieder neu. So hat sich das ergeben, aber meine Frau wird sagen, ich kann halt nicht Nein sagen. Ich würde sagen, ich habe halt ultra Interesse an allem und auch ultra Interesse an der Gemeinschaft und an der Fortentwicklung von einer Branche und einer Region.
Aber wie ist das Engagement auch in diesen Verbänden in dieser aktuellen, ziemlich kriseligen Situation? Da ist man ja auf der einen Seite sicherlich, guckt man, was kann man für die Winzer tun und versucht sicherlich auf der anderen Seite auch mit anderen Akteuren, mit politischen Akteuren zum Beispiel ins Gespräch zu kommen. Wie fühlt sich das aktuell für dich an?
Du hast recht, ne? Ein Weinbauverband ist ja die politische Vertretung. Wir können die Krise nicht lösen, indem wir betriebswirtschaftliche Beratung machen oder sagen, den badischen Winzern, ihr müsst das und das machen, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind die politische Vertretung und müssen eben der Politik das widerspiegeln, wie die Lage ist und was wir meinen, was zu tun ist und wie sie helfen können. Aber ganz ehrlich, bei so einer Krise, wie wir jetzt haben, da kann auch die Politik kann nicht alles machen. Ne? Das muss man auch ehrlich sein. Sie hat es mittlerweile kapiert, auch die Bundespolitik. Ich bin auch noch im Vorstand Deutscher Weinbauverband. Aber es ist träge und ganz ehrlich, man darf auch nicht nur bei manchen Sachen darf man nicht nur auf die Politik hoffen. Die Politik kann nicht an alles regeln.
Martin, was denkst du denn? Was braucht es, um da wieder Land zu sehen? Sind Flächenrodungen unvermeidlich? Muss man sich betriebswirtschaftlich einfach anders aufstellen? Neue Sorten pflanzen? Wo liegt da möglicherweise ein Schlüssel, der die Dinge wieder etwas in hellerem Licht leuchten lässt?
Also Angebot muss weniger werden, nicht nur bei uns international, und das wird auch passieren. Man redet ja davon 20%. Das wird das erste Mal sein. Da kann die Politik uns unterstützen. Ne? Deshalb ist auch der große Vorschlag Rotationsbrache, dass man eben für die Natur was rausnimmt. Was für uns auch ganz schwierig ist, muss man sagen, ist der Mindestlohn für die Sonderkulturen und gerade für Weinbau halt. Also die schönsten Stücke, wo ich halt die höchste Handarbeit habe, das wird verdammt schwierig, das in Zukunft zu halten. Für mich persönlich habe ich meinen PV-Plan, und da kann man auch Einsparungen haben. Aber das ist was man der Politik immer erklären muss. Wenn man hier, ich kann es von der ganzen Landwirtschaft sagen, wir haben hier die höchsten Auflage, der höchste Lohn und müssen aber mit der ganzen Welt konkurrieren. Das funktioniert einfach nicht. Und das sehen wir jetzt im Weinbau genauso, was das bedeutet. Ne? Das ist das Dilemma, und unsere Bevölkerung hat jetzt, kann sich das auch nicht leisten, dass sie sagt, dass jeder jetzt 10 Euro für die Flasche Wein ausgibt, den ich jetzt bräuchte, wenn ich so Wein mache, ne, wie ich sage, das wäre top. Auch Bio-PV, ne, aber da habe ich auch einen Durchschnittspreis von mindestens 10 Euro.
Also Martin, du willst sagen, es bedarf bestimmter Bereinigungsprozesse. Es werden nicht alle Flächen und auch nicht alle Betriebe die nächsten 5 oder 10 Jahre überleben, richtig?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Und dich persönlich, was treibt dich an, jenseits von Kiefer, den Betrieb sozusagen auf Kurs halten? Was gibt es noch in deinem Leben, wo du sagst, das ist es wert, dass es ebenfalls zum Zuge kommt?
Ich wohne ja neben der Kirche und bin auch Kirchengemeinderat, wenn du das vielleicht meinst. Ja, da hat man auch ja auch am Anfang die Frage vom Dorf und so weiter. Da habe ich auch meine Kraft oder meine Zuversicht. Das liegt mir auch am Herzen. Manchmal kommt es mir so vor, wie ich habe mir alle Bereiche ausgesucht, wo man richtig Druck bekommt. Ne? Weil bei der Kirche ist es ja ähnlich. Mhm, ne?
Ja.
Da hat man auch, ich bin so evangelisch, aber da hat man genauso die Austritte und die Jugend fehlt. Und beim Wein ist ja das Gleiche. Aber ja, bekümmert mich nicht. solange es Menschen gibt, die dafür brennen, ist doch alles gut.
Ja, richtig. Ja. Gab es denn zuletzt einen Weinmoment, der dich besonders berührt hat? Ein Glas, ein Gespräch, ein Abend?
Was mich super gefreut hat, ist, wo mir der Deutsche Nachhaltigkeitspreis bekommen habe, eben für den Cremant, weil das auch unser Ziel war, dass wir da wirklich alles geben und durchstarten. Ja, und dass wir das dann gleich auf Anhieb geschafft haben, das hat mich super gefreut, und das war auch eine richtig pompöse Veranstaltung, muss man sagen, mit Künstlern und Zeug, also Wahnsinn, ja.
Und welche Weine trinkst du selbst, vielleicht auch außerhalb der Kaiserstühler?
Sehr viel. Ich kriege allein 200-300 Flaschen im Jahr geschenkt von meinen Kunden oder Freunden und anderen Winzern, wo ich gerade so schaffe, das wegzukriegen. Und dann ist natürlich so, dass Bubbles mir und meiner Frau vor allem am meisten Spaß machen. Also wenn wir uns so wirklich ausmachen, weil wir Bock haben auf was, dann prickelt es fast immer. Ja. Und es kommt schon einmal die Woche vor.
Ja. Cool.
Ja.
Und was hat dir der Wein über dich selbst beigebracht?
Dass man vertrauen muss, dass es gut wird, und dann wird man auch belohnt. Also es macht im Wein auch und so überhaupt keinen Sinn, irgendwie Druck aufzubauen. Man muss einfach so, ja, die gute Stimmung haben oder die richtige Einstellung, das Gottvertrauen, und dann kommt es von allein. Das ist beim Wein so und das ist in meinem Leben so. Ja,
ja, ist eine schöne Einsicht oder eine schöne Erkenntnis. Wenn man in 20 Jahren über dich spricht, Martin, wofür soll der Name Martin Schmidt stehen? Ich weiß, du bist noch jung, die Frage ist ein bisschen früh, aber trotzdem.
Ja, also am meisten würde mich freuen, es ist der, wo Peewees vorangebracht hat.
Und ganz praktisch, ich weiß, du musizierst gerne, fährst gerne Motorrad. Was hilft dir beim Abschalten, wenn der Tag im Weinberg endet?
Ja, also was halt grandios ist, wenn ich irgendeine Probe habe und Musik mache, da ist man schnell weg. Und die Jagd habe ich ja auch noch. Mhm. Jagd ist fast noch besser, weil ich dann eigentlich allein mit meinem Hund bin und sonst keiner.
Ja, fast eine meditative Stimmung, die dann einkehrt. Ne?
Ja, und auch so trotzdem so wie das Leben, im nächsten Moment kann es ultra spannend werden. Mhm. Na, man weiß es nicht, ja, aber ja, eigentlich bist du erstmal, man weiß es nicht, ja.
Ja. Man braucht Geduld.
Auch Intuition, also das ist eigentlich noch besser. Manchmal habe ich überhaupt keine Lust oder bin fix und alle, und dann habe ich aber so eine Intuition, ich muss jetzt dahin gehen. Und dann gehe ich dahin und dann sind da Sauen und dann, ja,
ist es wirklich,
dann wird es spannend, ja, genau. Ja. Ja.
Ja. Wenn der Martin, wenn der Kaiserstuhl sprechen könnte, was würde er über dich sagen?
Ja, danke, dass du dich um mich kümmerst.
Ja, ja.
Ja, bei dem, die Jagd ist ja auch was, wo ich halt gucke, dass man da ein Gleichgewicht hat. Ne?
Ja. Ja. Und wenn Helen jetzt hier wäre, was würde sie über dich sagen?
Mach doch noch mehr. Also im ironischen Sinn.
Ja. Ah, okay.
Gut, aber das Gute ist, sie ist ja genauso drauf. Ich muss es ja manchmal auch sagen. Ja. Ja.
Also sie ist ganz wichtig an deiner Seite, ne?
Ja, ja, sie ist so tüchtig wie ich, ja, auf jeden Fall, ja.
Ja. Martin, für heute vielen Dank für dieses offene, reflektierte Gespräch. Es war mir eine Freude, dich bei Genuss im Bus dabei zu haben. Auf bald.
Vielen Dank, Wolfgang, ich bin ja echt platt, was du alles hier entlockt hast, aber gut. Dann vielen Dank.
Ja, ja. Hab eine gute Zeit.
Ja, danke, mach's gut.
Tschüss.
Ciao.
So, ihr Lieben, das war Martin Schmidt vom Weingut Kiefer in Eichstätten. Ein Winzer, der zeigt, wie fest Heimat und Zukunft zusammengehören können. Er führt gleich zwei Betriebe, das elterliche Weingut Schmidt und das traditionsreiche Weingut Kiefer. Und er denkt Wein konsequent neu, authentisch, nachhaltig, mit Sinn für Gemeinschaft. Für mich war es ein Gespräch über Verantwortung und Vertrauen und darüber, wie viel Kraft darin steckt, den Wandel anzunehmen, ohne die Wurzeln zu verlieren. Also, wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie gern, empfehlt sie weiter und begleitet mich auch in den nächsten Episoden auf meinen Reisen zu Menschen, die Wein mit Seele machen. In genau 14 Tagen geht die nächste Folge von Genuss im Bus an den Start. Habt bis dahin eine gute Zeit und lasst es euch schmecken.